Jörg ist pünktlich wie ein Uhrwerk. Er meint, ich will um 5:05 durch sein. Genauso wie ich, ne? Weiß nicht, ob Siggi was gesagt hat. Wir haben, unser Gottesdienst ist heute Morgen etwas anders. Es könnte auch 3 Minuten länger dauern. Das tut es aber sowieso immer. Das ist wie Calvary Chapel Amsterdam hier, ne? Den ganzen Tulpen. Hier vorne. Wie viele Tulpen sind das? Ja, 1000. Geteilt durch 10. 100 Tulpen. Es ist Frühling. Wir wollten uns herzlich bedanken für alle Gaben, die eingehen. Ihr seid echt eine tolle, gebende Gemeinde. Und wir wünschen uns, dass ihr das alles 100-fach zurückbekommt. Und das meinen wir von ganzem Herzen. Software, da ist mehr als genug eingegangen. Das hatten wir auch schon im Blatt geschrieben und uns bedankt. Auch für Ruanda sind letzte Woche 700 Euro eingegangen. Und Jenny und Garrett werden sicherlich dadurch ermutigt werden. Es geht hier nicht ums Geld, sondern um zu wissen, da denkt jemand an uns. Wir sind nicht vergessen worden. Die Gaben der Geschwister auch. Lesen wir in Apostelgeschichte, haben die Geschwister gestärkt und ermutigt. Also herzlichen Dank. Wir geben ja Gott, aber dennoch wollen wir danken. Wir sind in Kapitel 12 von Levitikus, dritte Buch Mose. Kapitel 12, und wir wollen versuchen, heute Kapitel 12, das ja ganz kurz ist, 13, das ja ganz lang ist, und 14, das mindestens genauso lang ist. Wir wollen es nicht lesen, das wäre unter besten Bedingungen nicht möglich. Aber wir wollen einige Verse jeweils lesen aus den 3 Kapiteln. Letzte Woche haben wir gesehen in Kapitel 11, welche eine Gefahr es ist, uns verführen zu lassen, zu meinen oder zu denken, dass wir mehr sind, als wir eigentlich sind. Größer, begabter, stärker, herrlicher. Das Wort Gottes sagt, ein jeder denke von sich, wie sich's gebührt. Oder in Galater, denn wenn jemand meint, er sei etwas, er betrügt sich selbst. Ich weiß nicht, ob ihr mit diesem Problem zu kämpfen habt. Ich habe es. Als junger Mann, was meine Kraft betraf, als Sportler, in meine Beziehung zu Frauen, Später in mein Amt hier in der Gemeinde und auch vorher als Missionar wurde ich ständig verführt zu meinen, ich sei etwas. In Kapitel 12 hier sehen wir, wie der Mensch hineinkommt in der Welt, klein und schwach, bedeckt mit Blut, unrein. Das Erste, was man macht mit einem Baby, ist ein Klaps auf dem Hintern wegen der Bösheit innen drin und ein gutes Bad, um es zu reinigen von Blut. Ich will es so interpretieren, Schuld. Schwach geboren, schwach sterben. Wir schrumpfen, wenn wir älter werden. Ich war mal 1,77 Meter, jetzt bin ich nur noch 1,75 Meter. Mit Schuhen, hohen Absätzen. So kommen wir hinein, so gehen wir heraus und zwischendrin haben wir diese kurze Phase, wo wir aufblühen. Ne? Wie eine Blüte, das morgens aufgeht und abends verdorrt. So ist das Leben. Und wer es nicht glaubt, soll wieder zu mir kommen, wenn er einmal 60 ist. Ich hoffe, die Teenies können mir das noch sagen. Da wäre ich schon über 100. Wir sind beim Eintreten wie auch beim Austreten kleine, schwache, hilflose, elende Kreaturen. Das sagt zumindest die Bibel. David sagt, siehe, ich bin als Sünder geboren und meine Mutter hat mich in Sünde empfangen. Wir tun nicht Sünde, sondern wir sind Sünder. Und weil wir Sünder sind, tun wir Sünde. Wir werden nicht zu Sünder durch dem, was wir tun. Wir sind als Sünder geboren. Das ist unsere Natur. Und da es unsere Natur ist, sündigen wir. Wir kommen nicht unschuldig in die Welt hinein, sondern wir kommen mit Schuld beladen. Unrein kommen wir hinein, sagt David. In Schuld bin ich geboren. Und das ist das Bild hier, das wir sehen in dem Gesetz für die Wöchnerinnen. Und der Herr redete mit Mose und sprach, rede mit den Israeliten und sprich, wenn eine Frau empfängt und einen Knaben gebärt, so soll sie 7 Tage unrein sein, wie wenn sie ihre Tage hat. Und am 8. Tage soll man ihn beschneiden. Und sie soll daheim bleiben, 33 Tage im Blut ihrer Reinigung. Kein Heiliges soll sie anrühren. Und zum Heiligtum soll sie nicht kommen, bis die Tage ihrer Reinigung um sind. Gebiert sie aber ein Mädchen, die Mädels sind schlimmer, gebiert sie aber ein Mädchen, so soll sie 2 Wochen unrein sein, wie wenn sie ihre Tage hat, und soll 66 Tage daheim bleiben in dem Blut ihrer Reinigung. Es hatte alles seinen Grund. Wir wissen das nicht. Ich will das nicht überstrapazieren. Wir wissen vom Wort Gottes her, dass obwohl Maria nachgegeben hat, dass Paulus in Römer sagt, wegen Adam und nicht wegen Eva, sondern wegen Adam und seine Sünde in Adam. findet man die Sünde. Und wenn die Tage ihrer Reinigung für den Sohn oder für die Tochter um sind, soll sie dem Priester ein einjähriges Schaf bringen zum Brandopfer und eine Taube oder Turteltaube zum Sündopfer für die Tür der Stiftshütte. Der soll es opfern vor dem Herrn und sie entsöhnen. So wird sie rein von ihrem Blutfluss. Das ist das Gesetz für die Frau, die einen Knaben oder ein Mädchen gebärt. Vermag sie aber nicht, ein Schaf aufzubringen, so nehme sie zwei Turteltauben oder zwei andere Tauben. Ein zum Brandopfer, die andere zum Sündopfer. So soll sie der Priester entsöhnen, dass sie rein werden. Wir lesen von Josef und Maria, dass sie in diesem Prozess der Reinigung nach der Geburt zwei Turteltauben opfern. Das liest man in Lukas, Kapitel 2 ist das, glaube ich. Josef und Maria sind arm gewesen. Sonst hätten sie keine Turteltauben geopfert. Das war ein Opfer für arme Menschen. Arm sein ist nicht schlimm. Arm sein ist oft einfacher als reich sein. Das sagen mir zumindest meine reichen Freunde. Reichtum ist eine große Verführung. Reichtum ist eine Last und dennoch strecken wir danach aus. Hier sehen wir aber zwei arme Menschen. Und dennoch sind sie die reichsten Eltern, die je über diese Erde gegangen sind. So reichlich, unvorstellbar reich. Welch ein Kompliment, welch ein Segen, welch ein Vertrauen, welch herrliches Geschenk, den Sohn Gottes zu gebären und zu erziehen. Wo ist Reichtum zu finden? In unsere Beziehung zu Jesus und nirgends woanders. Täusch dich nicht. Streck dich nicht aus. Wenn Gott dich segnet, ist es okay mit Reichtum. Gehe richtig mit um. Aber Reichtum macht nicht glücklich. Und was sagt man hier in Deutschland? Ist beruhigt oder sowas, ne? Es, die Hölle ist das. Ich weiß es, ich bin reich. Josef und Maria mit ihren Turteltauben. Sie hatten ganz andere Qualitäten. Ganz, ganz andere Qualitäten. Ihr Reichtum war woanders. Es war nicht im Materiellen. Und ich bin oft gesegnet worden und meistens ist das von Menschen, die nichts hatten. Nichts in dieser Welt, was sie mir geben konnten. Aber die haben mir solch einen Trost, solch eine Ermutigung. Sie sind mir so zum Segen geworden. Ich werde sie nie vergessen, solange ich lebe. Einsame Menschen, alt oft, verachtet von der Welt, vergessen. Sie waren wirklich reich. So haben wir hier in Kapitel 12 den Eingang des Menschen in der Welt. Und wie kommt er hinein? Was bringt er mit sich? Er muss gereinigt werden. Die Mutter muss gereinigt werden. Das Kind muss gereinigt werden, es muss geopfert werden. Deswegen stimmt es, was David sagt.
Siehe, ich bin als Sünder geboren und meine Mutter hat mich in Sünde empfangen. Das ist das geistliche Bild für dem, was wir hier sehen. Hiob sagt, wie kann einer, der vom Weib geboren ist, rein sein? Und damit ihr seht, dass nicht nur Peter heftig drauf ist mit seinem Vokabular, das steht überall in der Bibel, Hiob sagt, der Mensch ist eine Made. Made in Deutschland. Und des Menschen Kind eine Wurm. Zu dieser Erkenntnis müssen wir alle kommen. Und das ist das Thema mit Lepra. Wenn wir einmal so weit sind, dass wir mit Hiob und David begreifen, dass wir ein Wurm sind, nein, der Sohn Gottes selbst sagt, von ihm wird prophezeit und gesagt, wie ein Wurm. Das ist die Grundlage. Das Neue Testament sagt, wenn wir an einen Punkt, an eine Stelle gefehlt haben, so haben wir das ganze Gesetz gebrochen. Wir müssen begreifen, wozu wir eigentlich als Menschen in der Lage sind. Dass Gott mich davor bewahrt hat, vor viel mehr Elend und Sünde, bin ich dankbar. Denn ich weiß, ich bin fähig, alles zu tun ist. Alles zu tun, was gegen Gott ist. Und nicht nur einmal, sondern 70 mal 7 und mehr. Ich bin in der Lage, die Kraft der Sünde ist nicht zu unterschätzen. Das ist wie eine Atombombe. Es zerfetzt dein Leben und das Leben von anderen. Und steckt auch anderen an und nehmt alle mit oder andere mit. Gerade diejenigen, die wir am meisten lieben. Oh, ich habe meine Kinder geliebt, bevor ich mich bekehrt habe. Und wie ich sie geliebt habe, meine zwei Söhne. Aber ich habe sie mit hineingerissen. Ins tiefe, schwarze Loch. Kapitel 13, und der Herr redete mit Mose und Aaron und sprach, wenn bei einem Menschen an seiner Haut eine Erhöhung oder ein Ausschlag oder ein weißer Flecken entsteht und zu einer aussätzigen Stelle an der Haut wird, so soll man ihn zum Priester Aaron führen oder zu einem unter seinen Söhnen der Priester. Und wenn die Priester die Stelle an der Haut sieht, dass die Haare dort weiß geworden sind und die Stelle tiefer als die übrige Haut, so ist es eine aussätzige Stelle. Wenn der Priester das an ihm sieht, soll er ihn unrein sprechen. Wenn er aber ein weißer Flecken an seiner Haut ist und doch die Stelle nicht tiefer anzuschauen ist als die übrige Haut, und die Haare nicht weiß geworden sind, so soll der Priester ihn einschließen 7 Tage. Und am siebten Tage besehen. Ist es so, dass die Stelle gleich geblieben ist, wie er zuvor gesehen hat? Und hat nicht weiter gefressen auf der Haut, so soll ihn der Priester abermals 7 Tage einschließen. Und wenn ihn erneuert nach 7 Tagen besieht und findet, dass die Stelle blass geworden ist und nicht weiter gefressen hat auf der Haut, so soll er ihnen reinsprechen, denn es ist nur ein Ausschlag und er soll seine Kleider waschen, so ist er rein. Wir wissen,
alle, dass Lepra ein Bild für Sünde ist. Lepra ist keine Krankheit. Zumindest Gott und Jesus haben das nicht so gesehen oder sehen das nicht so. Es ist eine Verunreinigung. Wenn ihr die Zeit habt, schaut doch einfach in der Konkordanz. Wenn es um Lepra geht, sagt Jesus immer, sei gereinigt, geh und reinige dich. Bereits schon im Alten Testament, im Fall von Naaman und wie hieß der Priester Elisa, ne, damals. Geh und wasch dich. Das ist eine Unreinheit und keine Krankheit in dem Sinn. Es ist eine Verunreinigung des Körpers. Man weiß nicht genau, zumindest das ist für mich letzten Stand der Dinge. Ich bin kein Arzt und bin in mein Wissen begrenzt, aber ich habe gewälzt und gelesen und gesucht und gehört und im Computer gehört oder geguckt. Und soweit ich es verstehe, wenn du Arzt bist und eine andere Meinung bist, korrigiere mich nach dem Gottesdienst. Wir wissen nicht genau, wie Lepra entsteht. Es ist wie andere Krankheiten. Es gibt andere Lepra, Lepras, Lepra-ähnliche Krankheiten heute. Man weiß nicht genau, wie sich's verbreitet. Man weiß, dass man ein Lepra-Kranke nicht anrühren darf. Aber wie sich's eigentlich verbreitet, weiß man das nicht. Es gibt kein Heilmittel für Lepra. Man kann es lediglich zum Stillstand bringen. Man kann sich davor schützen, indem dass man sich selber gut pflegt. Und viele sagen, es genügt. Ich habe selber viel mit Leprakranken zu tun gehabt in Indien über Jahre. Ich habe Leprakranken, die weder Füße noch Arme hatten, alles verfault, zwei große Löcher im Gesicht. Eins war da, wo mal die Nase war und darunter der Mund. Manchmal war es auch nur ein großes Loch. Und ich habe auch solche Menschen getragen. Und ich habe Angst gehabt. Unsere Mitarbeiter haben sie gewaschen auf den Straßen und gepflegt. Tun sie heute noch. Es zerfrisst den Körper. Aussatz zerfrisst den Körper. Sünde zerfrisst ebenso die Seele und den Geist. Dürfen wir nicht vergessen. Lepra ist nicht schlimm. Ich sage das einfach so. Im Vergleich mit Sünde. Schützen, wie gesagt, kann man sich davor bis zum gewissen Punkt, zumindest durch den, dass man sich wirklich selber rein hält und ständig wäscht. Es trifft alle. Es gibt ein Buch, ich kann mich nicht einmal erinnern, wer es geschrieben hat. Where is God when it hurts? Es war mal vor 20 Jahren Buch des Jahres. Und es geht dabei auch um Lepra. Es trifft Reichen, Armen, Gebildeten, Ungebildeten Menschen, Schauspieler, Musiker, Sportler, Politiker, Wissenschaftler. Man hört nicht mehr so viel davon, aber es gibt sogar hier im Westen wie auch in der USA Fälle, von Lepra heute noch. Wir sehen hier, dass die Priester herausgefordert sind, präzise und genau damit umzugehen. Kein Raum zulassen, dass man das übersieht. Pingelig, bis zum geht nicht mehr. Wenn es zu Sünde kommt, müssen wir ein scharfes Gewissen haben. Und das scharfe Gewissen, was das Wort Gottes und der Heilige Geist uns gibt, bewahren und pflegen, das Empfinden. Wisst ihr warum? Wenn nicht, passiert das, was mit einem Leprakranker passiert. In diesem Buch, Where is God when it hurts, werden verschiedene Geschichten geschildert von Menschen, die gar nicht so lange her das Problem hatten. Das geht jetzt nicht um 200 Jahre, sondern ist jetzt im letzten Jahrhundert. Musiker, die sich die Finger zerfetzt haben, regelrecht, sie hatten Lepra, aber weil sie kein Gefühl, kein Empfinden hatten mehr in ihren Fingern, haben sie, obwohl sie es sehen konnten mit ihren eigenen Augen, haben sie ihre Finger dennoch zerfetzt, weil kein Schmerzempfinden da war. Das war ein Beispiel von einem Fußballer, der in seinem einen Zeh Lepra hatte. Und er hat nicht aufgehört zu spielen und er hat gespielt und so gespielt, dass er seinen Fuß zerrüttet hat, nur weil das Schmerzempfinden weg war. Wisst ihr, was das ist? Für die Seele, für die Sünde, das ist das Gewissen. Das Wort Gottes ist scharf. Hier sind die Priester scharf. Sie lassen Sünde kein Raum. Vers 9. Oder wir machen einen größeren Sprung, weil wir es ja eilig haben. Vers 12. Wenn aber Aussatz ausbricht auf der Haut und bedeckt die ganze Haut, vom Kopf bis zum Fuß, alles, was dem Priester vor Augen sein mag. Und wenn der Priester ihn dann besieht und findet, dass der Aussatz den ganzen Leib bedeckt hat, so soll er ihn rein sprechen, weil alles an ihm weiß geworden ist. Er ist rein. Man darf die Bibel nicht überstrapazieren, wenn es zu Auslegung kommt. Denn meine ich, dass es auch hier etwas gibt, wovon wir lernen können. Und zwar das, was wir gerade gesagt haben. Wir müssen begreifen, dass alles losgeht mit Sünde und Schwachheit, Unzulänglichkeit und Unreinheit. Bei der Geburt und am Ende ist es Schwäche und Einsamkeit und Schmerz und Elend. Das ist der natürliche Weg eines Menschen. In die Welt hinein und auch heraus. Das ist eine ganze Sache. Uns wird gesagt im Neuen Testament, wer das Gesetz an einer Stelle gebrochen hat, der hat das ganze Gesetz gebrochen. Wisst ihr, wie wir wirklich rein gesprochen werden als Aussätziger, als Sünder, wenn wir begriffen haben, dass wir alles gebrochen haben, dass wir ganze Sünder sind. Und manchmal dauert das ein Leben, bis wir das kapiert haben, wie fern wir von Gott waren, wie unrein wir eigentlich sind. Und das ist der Punkt hier.
In dem Moment, wo er völlig verunreinigt ist und diese Erkenntnis hat und auch der Priester, wird er reingesprochen. Da, wo wir unsere Schuld und Unzulänglichkeit erkennen, wie es wirklich ist, kommt Gott, reinigt und spricht uns frei. Aber nur dann. Nur dann. Ich habe vieles falsch gemacht in meinem Leben. Ich habe ein paar Fehler begangen. Ich habe solche Zeugnisse gehört. Die sind traurig, sie sind arm. Da ist man schon einen Schritt auf dem Weg. Man hat aber eigentlich nicht begriffen, wie sehr verloren man ist. Und Jesus hat damit gerungen. Die Pharisäer, sie waren schon bereit, gewisse Schwächen einzusehen. Sie waren aber eigentlich selbstgerecht. Sie haben das alles zugedeckt. Wie weiß getünchte Gräber waren sie. Wie Hiob sagt, innen drin voller Maden, aber außen rein. Es muss alles offenbar werden. Es muss alles ins Licht Gottes kommen. Mein ganzes Leben. Erst dann kann ich rein werden. Die Huren und Zöllner kommen in den Himmel, sagt Jesus. Aber die Pharisäer, die Heuchler, die werden nie hineinkommen. Das sagt Jesus. Begreifst du, wie wichtig es ist, dass ich und du, dass wir begreifen, wie sehr verloren wir waren, hoffnungslos? Und wie sich diese Krankheit ausbreitet in uns und wie wir andere Menschen damit anstecken. Und deswegen ist der Umgang radikal mit der Krankheit. Und wenn deine Sünde rot ist wie Scharlach, das ist die Grundlage, werde ich sie weißer machen als Schnee. Ich muss aber begreifen, dass es rot wie Scharlach ist. Vers 45. Komm gut voran, oder? Wer nun aussätzig ist, soll zerrissene Kleider tragen und das Haar lose und den Bart verhüllt. Das macht mich zum Aussätzigen. Und soll rufen, unrein, unrein. Seht ihr? Lepra, Aussatz ist keine Krankheit, sondern eine Verunreinigung. Ich will es nicht zu weit treiben, weil ich nicht jemand irgendwie persönlich zu nahe treten will, beziehungsweise unnötig strapazieren. Ich bin Alkoholiker gewesen. Und ich für mich persönlich bin zu der Erkenntnis gekommen und ich glaube anhand von dem, was das Wort Gottes sagt an dieser Stelle, dass es keine Krankheit ist. Es ist eine Unreinheit. Es ist eine Verunreinigung der Seele. Du bist krank. Das sagen dir manche christliche Psychologen. Du musst lernen, damit umzugehen. Du bist eben krank. Wisst ihr, das ist eine Entschuldigung. Wenn ich so denke, werde ich nie dazu kommen zu begreifen, dass ich völlig unrein bin. Das sind dumme Entschuldigungen. Dürfen wir nicht zulassen. Wir können nie Heil finden, wenn wir nicht es zulassen, dass das Wort Gottes eindringt wie ein Schwert in das Tiefste unserer Seele und das sagt, was Gott uns sagen will. Ich muss es wollen, ich muss es suchen und dazu kommen wir noch im nächsten Kapitel. Sie selber waren verunreinigt und waren ausgeschlossen und ich habe das gesehen und das ist so traurig. Ich habe damit jahrelang gelebt in Indien. Ich habe Menschen, die leprakrank, ich habe sie geliebt und ich habe sie da gesehen und ich habe mit ihnen gesessen. Solche stumpfen Löcher im Gesicht saßen auf Bretter mit mit Rädern von diesen alten Rollschuhen, die so rattern wie verrückt. Und fahren sie dann auf ihren Stumpfen der Straße auf so ein Brett, die haben nur einen Hintern und einen Kopf. Alles aufgefressen. Hoffnungslos, ausgeschlossen von der Gesellschaft. Die können nicht mit mir ins Restaurant essen gehen. Daher komme ich zu einer, war ich seelisch, geistlich, so unrein. Neulich kam jemand zu mir und sagte mir, das und das und das, ich muss es loswerden, so war ich. Daher komme ich. Ich muss es ausspucken. Ich habe es noch nie einem Menschen gesagt. Ihr sitzt vor mir und ich denke, Mann, ist das schlimm. Und Gott sagt zu mir, Peter, hast du vergessen, wo du herkommst? Was du getan hast? Das, was dieser Bruder dir sagt, das hast du 10-mal so schlimm getrieben. Ich hatte es vergessen. Der ist ein Engel im Vergleich mit dem, was ich war. Ausgeschlossen, keine Möglichkeit zur Gemeinschaft mit Gott, verloren, verkauft. Der Priester muss hier forschen und prüfen. Wir müssen es zulassen, dass das Wort Gottes unser Herz erforscht und prüft und nicht, dass wir uns unsere Meinung bilden, das ist die Bildzeitung, sondern dass Gott uns das sagt, was drin ist. Und David in seiner Verzweiflung, in dein Elend, nachdem er gesehen hat, was er getan hat, dieser Mörder, Ehebrecher, sein eigenes Kind getötet, mit und durch seine Sünde. Wenn er die Frucht seiner Sünde, seines Handels, seine Lust, seine Lepra, seine Unreinheit gesehen hat, hat er geschrien zu Gott, erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Ich weiß nicht einmal, was ich will. Und begreife die Konsequenzen nicht. Und sehe du, ob ich auf bösen Weg bin. Mann, wir wissen so viel, oder? Wir wissen, wie uns geht. Wir wissen, was wir richtig und falsch gemacht haben. Wir wissen, was auf uns zukommt. Wir sind so sicher. Wir sind so gut versichert. Geschwister, wir dürfen uns da geistlich nicht hineinziehen lassen in diese Überheblichkeit und diese Sicherheit. Wer bin ich? Ich bin ein Wurm. Ich bin eine Made. Gott sei Dank ist es aber so, dass Gott uns nicht so lässt. Er lässt uns nicht so in dem Ganzen, sondern es gibt ein Kapitel 14. Und der Herr redete mit Mose, Vers 1, und sprach wieder zurück. Wisst ihr, Geschwister, ich will es nur kurz anschneiden, weil ich mich bereits schon am Mittwoch versündigt habe, das überzogen habe. Aber es muss dennoch gesagt werden, es gibt eine Form von Evangelium, was ein Märchen ist, was heute gepredigt wird. Das hier ist die Grundlage, dass ich überhaupt zu Gott finde. Beziehungsweise die Voraussetzung, dass er mich findet auf seine Suche. Dann nicht nur, oh, ich suche Gott, sondern er sucht mich. Und das werden wir hier sehen in diesem Kapitel. Aber die Voraussetzung ist, dass ich erkenne, dass ich unwürdig bin. Und wenn Leute kommen und evangelisieren mit dem Ziel und die Voraussetzung und die Botschaft, die sagt, hast du Probleme? Will mit dir beten? Ich kenne einen Gott, der ist gut. Hast du Kopfschmerzen? Ich bete. Bist du schwach in der Schule? Ich bete für dich. Hast du keine Arbeit? Ich bete für dich. Ist alles schön und gut. Ist gut gemeint. Ist es aber nicht das volle Evangelium. Das Evangelium ist, bist du verloren? Spürst du, dass es etwas gibt, tief in deine Seele, dein Geist, das deine Beziehung zu Gott betrübt? Möchtest du gern, dass es wegkommt? Wenn das wegkommt, dann verändert sich dein ganzes Leben. Das ist das Evangelium und nicht das andere. Es wird evangelisiert heute weltweit, aber nicht mit dem Evangelium. Das sind Märchen. Das sind Bibellehrer, die sind wie Wellen im Meer hin und her geworfen in ihre Theologie. Da sind Wolken im Himmel, mal sind sie da, mal sind sie nicht da, mal sind sie aufgeblasen, mal sind sie aufgedünstet. Dummes Zeug ist kein Fundament, es ist kein Fels, es ist nicht das ganze Wort Gottes. Das ist das, was Paulus zu Timotheus schreibt und sagt, es kommen die Zeiten und in diese Zeiten, es gibt keine Verse in die Bibel, die treffender sind für die Zeit in der Geschichte der Menschheit als 2. Timotheus Kapitel 4 und die ersten Verse. Wir leben in der Zeit, wo Menschen das gesagt wird, wonach ihre Ohren jucken. Das ist nicht das Evangelium. Und der Mensch weiß, auch wenn er mal Erfolg hat in der Schule, auch wenn er gut verdient, auch wenn er einen Job hat und 30% seiner Kollegen es nicht haben, er weiß dennoch, dass er einsam, verloren und verunreinigt ist. Das weiß er tief in der Seele. Das ist keine Hilfe. Das ist eine Täuschung. Manchmal denke ich, das ist schlimmer als gar kein Evangelium. Deswegen sagt Jesus, es ist zum Kotzen. Steht in der Offenbarung, kannst du nachlesen. Und wisst ihr, die 7 Gemeinden, das ist chronologisch eine Zeit in der Geschichte des Christentums. Das ist nicht nur eine Gemeinde, sondern diese 7 Gemeinden, das ja die vollkommene Zahl ist, 7, stellen die Geschichte der Christenheit dar. Von Anfang bis Ende dieser Gemeinden, wenn wir es lesen und verstehen. Geistlich. Und es ist doch in Laodicea, oder? Ihr seid so lau. Das Evangelium ist so verwässert. Das ist es, Geschwister. Es ist zum Kotzen. Ich trinke gern Orangensaft für mein Leben. Schön ausgepresst, wenn es geht. Ganz frisch. Wenn es leicht nach Pelle schmeckt, ist es noch besser. Aber das, was meine armen Kinder manchmal mitnehmen in der Schule, Aldi-O-Saft mit Wasser noch rein und dann lauwarm aus dem Rucksack oder Tunister oder was das ist, dann denke ich, wie können die sowas trinken? So ist aber das Evangelium heute, es tut mir leid. Aber es gibt, wie gesagt, eine Lösung und dafür haben wir 10 Minuten, dann sind wir gut fertig mit dem ersten Teil. Und der Herr redete mit Mose und sprach, dies ist das Gesetz über den Aussätzigen, wenn er gereinigt werden soll, er soll zum Priester kommen. Hier kommt jemand, er darf, also die Darstellung, kann es ein falsches Bild geben. Er muss kommen, er muss bleiben, aber in dem Lager, in diesem Lager, wo er lebt. Er lebt und leben muss, er darf gar nicht heraus. Die sind Aussätzige, ausgestoßen. Sie dürfen keine Gemeinschaft, auf Englisch heißt es in the camp, im Lager der Gläubigen, da wo Gott lebt. Kommet her zu mir, das ist die Suche. Hier kommt ein Leprakranke, er spürt, er ist unreinig. Und wer Gott sucht, wird ihn finden. Ob wir helfen oder nicht, ob er uns gebraucht oder irgendeinen anderen Mensch, der gar nicht gläubig ist, vielleicht ein Buddhist, vielleicht ein Esel, vielleicht ein Stein. Er wird gefunden werden, wenn er sucht. Wir denken immer, es kommt auf uns, ich muss und ich muss unbedingt die oder den evangelisieren. Du kommst dir zu wichtig vor. Es ist wichtig, dass du dich ausstreckst und suchst, Frucht zu bringen und ein Vorbild zu sein. Aber lade dir nicht diese Last auf. Du musst es unbedingt deine Schwiegermutter bekehren. Sollte es so sein, dass du das überhaupt willst. Manche wünschen sich was anderes, ich spreche es nicht aus. Hier kommt, seht ihr, das ist hier ein Suchen, ein aktives Suchen der Seele und des Geistes. Er soll zum Priester kommen, kommet her, die ihr mühselig und beladen, ich will euch erquicken. Das ist der hohe Priester. Und hier, und der Priester soll aus dem Lager der Heiligen, der Gesunden, er soll es verlassen. Das ist das, was Jesus tat. Er verließ sein heiliges Lager. Die Gemeinschaft mit Vater und Heiliger Geist. Und kommt hinunter zu uns hier hinein in diese stinkende, schmutzige, finstere Bude. Sie war es nicht, aber das haben wir daraus gemacht, aus dieser Welt. War unreinigt, alle hoffnungslos verloren. Alles, was wir können und konnten, war einander anzustecken. Es war nicht einer, sagt Römer, auch nicht einer, der gerecht war. Im ganzen Lager. Hoffnungslos. Wir wussten, wir bräuchten Hilfe. Wir könnten uns aber nicht helfen. Dazu lesen wir das alte Bund, dass wir begreifen, völlig unmöglich. Geht nicht. Nicht machen. Machbar. Und der Priester soll aus dem Lager gehen und feststellen, dass die kranke Stelle am Aussätzigen heil geworden ist. Hier kommt einer zum Priester und hier, der hat diesen Verlangen und der Priester kommt. Er weiß das nicht. Er hat aber diesen tiefen Verlangen, den Priester, den hohen Priester, den guten Hirten zu begegnen. Derjenige, der heilen kann, nicht nur Körper und das sind die Wunder, sondern Seele und Geist. Er sehnt sich nach dieser Begegnung und dass es so ist, der Papa steht oben auf sein Haus und schaut, ob der verlorene Sohn vielleicht nicht entgegenkommt. Und in dem Moment, dass er sieht, dass er kommt, da steigt er hinab und läuft er ihn entgegen. Und er will seine Sünde bekennen, der Vater sieht aber sein Herz und lässt ihn da gar nicht sagen. Er will sagen, ich bin und ich bin nicht würdig, dein Sohn genannt zu werden, und wenn es geht, nur wie ein Knecht. Jesus will keine Knechte. Jesus will erlöste Kinder. Er lässt ihn das nicht einmal zu Ende aussprechen. Kommt her, wir feiern, hier hast einen Ring, du bist mein Sohn. Das ist der hohe Priester in seine Sehnsucht für diese Menschen, die da hocken, beschmutzt in der Finsternis, in ihren eigenen Lager, die sich selbst nicht helfen können und auch einander nicht. Das ist die Situation, die wir hier sehen in diesem Text. Mann, ich reg mich auf, aber bitte, wenn du es nicht abkannst, dass hier ein Schotter rumbrüllt und sich so emotionell hineinsteigen. Es tut mir leid. Ich möchte nicht, dass das für dich zum Problem wird. Wichtig ist, dass du aber begreifst, wie hoffnungslos verloren du warst, als er dir entgegengekommen ist und dich gesucht hat. Und was muss er? Er muss kommen und stillstehen. Der Priester macht alles. Der muss nur stillstehen. Er will keine Hilfe unsererseits. Warum? Wir sind total verunreinigt. Es ist seine Aufgabe, uns zu reinigen. Er bringt das Opfer und soll gebieten, dass man für den, der zu reinigen ist, zwei lebendige Vögel nehmen, reine Tiere und Zedernholz und scharlachfarbene Wolle und Ysop. Und soll gebeten, hey, die haben nichts. Diese arme Menschen, Würmer, Maden, haben keine Turteltaube. Die haben keine Taube. Es wird geboten, dass etwas geholt wird, das geopfert wird. Du musst nur dich bringen. Du musst nichts mitbringen, keine Werke. Du musst nicht überall bei Bewerbung, verstehst du, dein schönes Bild Und dein tolles Zeugnis schicken, das brauchst du nicht. Völlig überflüssig. Herr weiß, wie es in dir ist und nimmt dich an, wie du bist. Wie heißen diese Anträge? Haben doch einen Namen, ne? Wenn man arbeitet oder... Bewerbung, keine Bewerbung. Und soll gebieten, den einen Vogel zu schlachten, in ein erdenes Gefäß über frischem Wasser. Und er soll den lebendigen Vogel nehmen, zusammen mit dem Zedernholz, der scharlachfarbene Wolle und den Isop und in das Blut des Vogels tauchen, der über dem frischen Wasser geschlachtet ist. Hier sehen wir das Holz, Blut. Und was floss auf Jesus Seite? Blut und Wasser. Auch wenn einige säkulare Ärzte uns weismachen können, dass wenn er tatsächlich tot war, dass es hätte nicht passieren können, Wasser hätte nicht fließen können. Aber in der Bibel steht es und es stimmt. Hyssop, da sehen wir doch alles am Kreuz, oder? Wasser, Blut, Hyssop. Und siebenmal den besprengen, der vom Aussatz zu reinigen ist, und ihn so reinigen und den lebendigen Vogel ins freie Feld fliegen lassen. Zwei Vögel. Das ist der Tod und die Auferstehung. Römer 6. Wer mit mir begraben wird in der Taufe, in meinen Grab, der wird auferstehen zum neuen Leben. Mit mir sterben und mit mir auferstehen. Das bedeutet beides. Der Vogel kommt ins freie Feld. Psalm 124. Wäre der Herr nicht bei uns, so sage Israel, wäre der Herr nicht bei uns, wenn Menschen wieder uns aufstehen, so verschlägen sie uns lebendig, unsere Feinde, der Widersacher. Wenn ihr Zorn über uns entbrennt, so ersäufte uns Wasser, Ströme gegenüber unsere Seele, es gingen Wasser hoch über uns hinweg. Gelobt sei der Herr, dass er uns nicht gibt zum Raub in ihre Zähne. Unsere Seele ist entronnen, wie ein Vogel dem Netz des Vogelfängers. Das Netz ist zerrissen und wir sind frei. Durch Erkenntnis der persönlichen Schuld, durch dem, dass der Priester kommt, für uns ein Opfer bringt und uns reinigt, durch seinen Tod finden wir zu Auferstehung und zu Leben im Heiligen Geist. Das ist das, was hier verheißen wird. Der Heilige Geist führt uns in Freiheit hinein. Die Pforte ist eng. Der Weg ist schmal. Aber sind wir einmal dadurch am Kreuz, dann finden wir eine Weite, die so unaussprechlich groß ist, so hoch und so tief und so weit. Das sagt Paulus, als er schreibt, ich glaube, zu den Ephesern oder Philippern. Ephesern am Anfang. Dass wir begreifen, er kniet sich hin, dass wir begreifen, dass wir durch Jesus Christus, dieses enge Tor, dieser schmaler Weg, ich bin der Weg, dass wir begreifen, welche Freiheit wir in ihm finden. Unvorstellbar groß, so hoch und so tief, dass es für uns nicht fassbar ist. Das ist hier, das Netz ist zerrissen, das, was uns gefangen gehalten hat, die Verunreinigung unseres Lebens. Wenn wir einmal reingewaschen sind, dann durch die eine Taube, da finden wir diese Freiheit in Jesus Christus. Freiheit von Zwänge und Gebundenheiten, Freiheiten zu tun, alles, was schön und gut und richtig ist. Das Netz ist zerrissen, die Gebundenheit sind weg. Der aber, der sich reinigt, reinigt, soll seine Kleider waschen und alle seine Haare abscheren. Das machen einige Brüder jetzt schon. Jetzt wissen wir, wer Buße getan hat an dieser Gemeinde. Manche tun das freiwillig, bei anderen geschieht es unfreiwillig. Und alle seine Haare abscheren und sich mit Wasser abwaschen. So ist er rein. Danach gehe er ins Lager, doch soll er 7 Tage außerhalb seines Zeltes bleiben. Hier ist er gereinigt, hier ist er erlöst, hier ist er erkauft. Aber es gibt da noch einen Schritt. Und das ist so wichtig. Und ich habe mich so gefreut, dass es bereits schon im Alten Testament zu finden ist. Hier geht es um den Heiligen Geist. Wir sind erlöst, versiegelt mit dem Heiligen Geist. Wenn wir aber wirklich tief in der Gemeinschaft mit Gott zurückfinden wollen, brauchen wir seinen Heiligen Geist auf besondere Weise. Wir müssen ihn suchen, dann in und durch seinen Heiligen Geist haben wir Gemeinschaft mit ihm. Es geht nicht nur um Erlösung, Geschwister, und es ist alles klar. Es gibt mehr. Wir wollen da nicht stehen vor dem Zelt, sondern wir möchten im Zelt hinein. Das ist das, was Ehepaare getan haben früher im Alten Testament. Das war die Hochzeit. Hinein ins Zelt, Schnuckiputz. Josef nahm sie in sein Haus. Das ist schön und natürlich und wunderbar. Und solch eine Gemeinschaft, solch ein Erkennen, das ist dasselbe Wort, möchte Gott mit uns. Wie macht er das? Ich bin davon hundertprozentig überzeugt, dass es eine zusätzliche Salbung, Erfüllung und immer wieder Salbung und immer wieder erfüllt werden gibt im Heiligen Geist. Wir dürfen das nicht auslassen. Wenn wir ihn finden wollen, brauchen wir seinen Geist, dass er uns da hineinführt in die tiefe Gemeinschaft. Nicht nur die Erkenntnis, sondern die Gemeinschaft des Herzens mit Gott. Und das ist das. Hier bleiben die zuerst vor. Danach gehe er ins Lager. Doch soll er 7 Tage außerhalb seines Zeltes bleiben. Und am 7. Tag soll er alle seine Haare abscheren auf den Kopf und Bart und an den Augenbrauen, alles runter. Hier, das ist Opfer. Das ist Römer Kapitel 12. Was gefällt Gott? Ein ganzes Opfer. Das ist Anbetung. Lies das mal. Das ist das Einzige, was Gott wohlgefällig ist. Augenbrauen ab. Nicht, dass ihr auftaucht so nächste Woche. Es hilft nicht. Ist eine ganze Sache. Er will eine ganze Sache. Und der Heilige Geist treibt uns doch dazu ständig. Das weißt du doch genauso wie ich. Mann, er lässt uns nie los. Auch diejenigen, die nur einmal in 3 Monate herkommen, die sitzen da, weil sie ganz genau wissen, ich bin scheiße drauf, aber der Herr lässt mich nicht los. Er lässt mich nicht schlafen. Mann, wollen wir das einfach so leicht hingeben? Wollen wir auch nicht. Und das ist was hier. Alles runter. Alles raus. Er braucht gereinigte, leere Gefäße. Das ist der Text hier. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, ihr seid schon rein anhand meines Wortes. Epheser 5, er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, das ist es. Und damit kommen wir jetzt. Nein, das war das eine schöne Teil. Wir kommen zum zweiten schönen Teil jetzt hier gemeinsam. Wir brauchen den Heiligen Geist. Streck dich aus. Der Geist Gottes bringt dich in eine tiefe, kostbare, innige Gemeinschaft mit Gott. Es bringt nur Gaben. Es bringt nicht nur Gaben. Ey, ich möchte sagen, zweitrangig. Es stärkt dich, auch wichtig, unheimlich wichtig. Er rüstet dich auch mit Kraft. Aber es bringt dich in eine kostbare Gemeinschaft mit Gott hinein. Dazu ist der Heilige Geist auch da. 3 Kapitel an einem Sonntag und dann noch eine Hochzeit.